Wenn das Wichtige den Wichtigsten verdrängt. Wichtig. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort hörst, aber vieles macht sich ja in unserem Leben wichtig. Und in meinem Alltag zumindest ist es immer wieder so, ich merke, das muss ich machen und das muss ich machen und ich sollte noch. Und dabei fällt der Wichtigste hinten runter. Wichtigeres manchmal auch, die eigene Familie oder eben der Wichtigste. Klingt irgendwie absurd, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber du wirst dich wiederentdecken. Das garantiere ich dir heute in dieser Predigt. Ich halte euch heute quasi ein Stück weit einen Spiegel vor, allerdings einen sehr alten Spiegel, weil ich springe mit euch ins Alte Testament zum Propheten Haggai. Und der hat den Israeliten den Spiegel vorgehalten und ich rede gar nicht lange drum rum. Wir lesen einfach mal den ersten Vers, Haggai Kapitel 1, Vers 1. Im zweiten Regierungsjahr des persischen Königs Darius, am ersten Tag des ersten Monats, empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft für Serubabel und Jeschua. Serubabel, der Sohn von Shealtiel, war der königliche Bevollmächtigte für die persische Provinz Juda und Jeschua, der Sohn von Jazodak, war Hohepriester. Ihr kapiert alles, oder? Das ist wieder so ein Text, wo man erstmal wissen muss, okay, der war das, der war jenes. Und dann auch noch die Zeitangabe. Wer schlau ist und wirklich fit, der weiß, das war 522 vor Christus. Also kann man anhand der Regierungszeit von König Darius relativ gut rausfinden. Also nein, stopp, 520 war es, weil 522 vor hat Darius seine Regierungszeit angetreten. So sagen es zumindest Forscher, ich war nicht dabei. Also 520 vor Christus, im Spätsommer, haben wir noch eine Weile hin, hat Haggai diese Botschaft für die Israeliten gekriegt. Was war damals los? Die Israeliten durften schon eine ganze Weile vorher endlich aus der Verbannung zurückkehren. Also sie waren ja verschleppt worden und sie durften endlich zurück nach Jerusalem und den Tempel aufbauen. Und das sogar mit staatlicher Unterstützung. Also das war eigentlich ein krasses Wunder, was da passiert ist beim Vorgänger von diesem Darius. Der König Kyros, der wollte sogar, dass die Israeliten zurückkehren und den Tempel aufbauen. Wer das nachlesen will, Esra Kapitel 1, steht das drinnen, wie Gott diesen König Kyros dazu bewegt, dass die Israeliten das tun dürfen, ja sogar tun sollen. Er hat ihnen quasi den Auftrag gegeben und mit diesem Auftrag gab es auch noch eine ordentliche Portion Geld, staatliche Unterstützung, Befehle, dass den Israeliten nichts passiert. Also das war quasi mehr als ein Sechser im Lotto. Nicht mal mit Zusatzzahl. Also das ist den Israeliten passiert und ihr könnt euch vorstellen, das war ein Festzug. Mit Freude ging es los, gehen Jerusalem und zurück nach Israel und sie haben mit Feuereifer angefangen, diesen Tempel zu bauen. Allerdings ist es leider nicht so geblieben. Kyros ist gestorben, andere Feinde, Neider sind aufgekommen und es ging nicht mehr so gut vorwärts mit dem Tempelbau. Das Geld war auch nicht einfach so da. Und die Israeliten haben auch angefangen, lieber anderes aufzubauen als diesen Tempel. Und deswegen gibt es diesen Befehl an den Propheten Haggai so. Und jetzt sagt den Israeliten nochmal, was ich meine und was ich denke. Serubabel, das war damals der weltliche Anführer. Und der Jeschua, das war der hohe Priester. Also quasi der weltliche und der geistliche Anführer, die haben von Gott eine Botschaft bekommen. Wobei man dazu sagen muss, wenn die zwei die Botschaft bekommen haben, war klar, eigentlich gilt sie diesem ganzen Volk Israel und nicht nur den Zweien. Und diese Botschaft lautet, da schauen wir jetzt wieder rein, Vers 2. Im Auftrag des Herrn soll der Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Eigentlich eine relativ klare, eindeutige Botschaft. Also Gott rüttelt und sagt, also das passt nicht ganz, was ihr da tut. Also im Endeffekt sagt Gott, kümmert euch doch zuerst um Gott und dann um euch selber. Nicht mehr, nicht weniger. Und Haggai fasst das nüchtern zusammen, die Lage. Er sagt da, ihr haltet es wohl gar nicht für nötig, den Tempel weiter aufzubauen. So nach dem Motto, ach ja, passt gerade noch nicht. Können wir morgen ja auch nicht machen, läuft nicht weg. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ich habe gesagt, du wirst dich wiederentdecken. Also zumindest geht es mir so. In meiner Denkweise passiert das immer wieder so. Ach, so wichtig, ach komm, das läuft nicht weg, das kann ich doch auch morgen noch machen. Und leider passiert das nicht nur in Bezug auf irgendwelche Dinge, sondern immer wieder auch in Bezug auf Gott. Ach, jetzt mal in Ruhe hinsetzen und beten, kann ich doch später noch machen. Oder morgen nehme ich mir wirklich mehr Zeit. Weiß nicht, ob ihr euch dabei auch schon mal erwischt habt, mir geht es zumindest selber so. Wir werden uns wiederentdecken in diesem Text und vielleicht sagst du, ich nicht. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ich unser Land anschaue, Deutschland, Europa, dann entdecke ich das ganz, ganz stark. Ja? Ich bin schon öfter mit der Aussage konfrontiert worden, ach mit Gott, mit dem kann ich mich doch noch in ein paar Jahren beschäftigen und bis ich sterbe, habe ich ja noch viel Zeit. Es wird alles so weggeschoben, wenn Gott überhaupt noch ein Thema ist. Und dann auch noch um Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft mitdenken, ach nee, das kann jemand anders machen. Jetzt ist es bei Israel ein bisschen anders. Es geht nicht darum, dass die eine Kirche für Gott bauen sollten, so wie wir Kirche denken. Kirche gibt es da vorne, da hinten, wir haben hier unser Gemeinschaftshaus und Ähnliches. Der Tempel ist da schon ein bisschen anders vom Stellenwert her, weil wir können Gottesdienst feiern, sogar online, merken wir ja heute. Aber die Israeliten konnten Gottesdienst nur im Tempel feiern. Also es war der einzige Ort, wo Gott gedient werden konnte, wo Opfer dargebracht werden konnten. Also es war schon noch mal ein bisschen besonderer, wie bei uns irgendeine Kirche. Und trotzdem haben sie gesagt, ah, das kann doch noch ein bisschen warten, das ist doch nicht so schlimm. Und so ähnlich sagen viele Deutsche jetzt ja auch, ja, die Kirche ist ja gut, dass es sie noch gibt und die macht auch ganz gute Sachen, meistens, wenn nicht gerade wieder irgendein Skandal ist. Und Glaube ist mir ja schon auch wichtig, aber jetzt habe ich doch Wichtigeres zu tun. Und vielleicht gehörst du ja selber dazu, der diesen Gedanken immer wieder hat. Ich glaube, Gott will nicht nur die Israeliten damals, sondern auch uns heute mit diesen Worten von Haggai wachrütteln. Ja, weil es ist ja ganz menschlich irgendwie. Also auch das, was die Israeliten hier gedacht haben. Es ist ganz menschlich. Damit wir genug Geld für den Tempelbau haben, brauchen wir eine gute Ernte. Und damit die Ernte nicht verdirbt, brauche ich eine gute Lagerscheune. Also fange ich doch mal an, den Acker ordentlich zu bestellen und meine Zeit da rein zu investieren. Und dann fange ich an, mein Zeug hier und mein Haus in Ordnung zu bringen. Weil wir müssen schon im Kopf haben, die sind zurückgekommen und auf den Äckern stand wahrscheinlich viel Unkraut. Und die Häuser waren jetzt auch nicht mehr top in Schuss nach Jahrzehnten, wo wenig Bevölkerung in Israel war. Also von daher kann man das schon verstehen, dieses, ja, ich kümmere mich erstmal ums Private und dann habe ich Zeit und Kraft und dann kann ich mich um Gott kümmern und um den Tempel kümmern. Also so nach dem Motto, zuerst schau mal, dass das Private das passt, dass das bei mir passt, zuerst komme ich und dann habe ich Kraft und Zeit und kann auch was für Gott investieren und ins Reich Gottes investieren. Das klingt menschlich total logisch. Aber Haggai sagt, das ist Selbstbetrug. Ziemlich deutlich. Er fragt das so ironisch, Vers 4 ist das. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Also er benutzt ein Bild und sagt, schaut eure Häuser an. Die sind, anders übersetzt, getäfelt steht da, modern, komfortabel, ja sogar luxuriös. Also holzvertäfelt, finde ich jetzt nicht so toll, gebe ich ehrlich zu. War mal modern in Deutschland, vielleicht ist es auch wieder modern, aber an mir ist es vorbeigegangen. Aber damals muss man sagen, das ist jetzt nicht eine einfache Hütte, die es gut fürs Leben tut, sondern das ist schon die Luxusausstattung. Das ist so mit Topping obendrauf, weil wenn man Beschreibungen vom Palast Salomos hört, dann liest man auch, wie das Holz vertäfelt war und ähnliches. Also auf Deutsch, es war schickimicki luxuriös. Und wie gesagt, ich kann es auch verstehen, der Wunsch nach Luxus war nach diesen Notzeiten groß. Lassen wir es uns gut gehen, jetzt passt alles und ja, wir sind endlich da, wo wir sein wollten. Aber für Gott, ja, wir kümmern uns drum und machen doch nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns allen ist doch irgendwie klar, Taten sprechen mehr als Worte. Taten sprechen mehr als Worte. Und Tag für Tag sprechen wir viele Worte, aber folgen immer Taten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dann fällt mir da eine kleine Szene ein, wie eine Person meiner Schwester immer wieder versprochen hat, ja und ja, wir gehen mal ganz schön einkaufen und es wird richtig toll. Und das hat sie oft gemacht. Versprechen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal einkaufen war. Vielleicht war es sogar so, ich will jetzt niemand schlecht machen. Aber in meiner Erinnerung ist das Versprechen groß und die Tat nicht vorhanden. Und irgendwann ist das, war ja nicht für mich, war für meine Schwester, das Versprechen einfach vorbeigehalt. Es hat gar nicht mehr interessiert, weil jeder wusste, ah ja, wenn der Tag lang ist, wird viel geredet. Aber ob es wirklich passiert? Und ganz ähnlich entdecken wir es eben auch hier. Ja, sie wissen, was wichtig ist. Sie sind eigentlich mit diesem Auftrag sogar nach Israel zurückgekommen, nach Jerusalem. Und dann ging der Auftrag unter und nach einer Grundsteinlegung, nach den ersten Reihen, ja, ist anderes wichtiger geworden. Da hat Wichtiges, und ich will nicht sagen, dass das andere unwichtig war, da hat Wichtiges das Wichtigste oder den Wichtigsten auf Seite geschoben, verdrängt. Und das Krasse ist, wenn wir jetzt hier weiterlesen, dann entdecken wir, Gott kennt quasi schon die Ausreden und gibt seine Meinung dazu kund ab Vers 5. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude. So ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen. Weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen, kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. Die Mühe lohnt sich nicht. Spannend ist, Gott fordert hier keinen blinden Gehorsam. Nein, im Gegenteil. Gott zeigt, also durch die Worte von dem Propheten, ganz klar Punkte auf und sagt, daran könnt ihr erkennen, ob ihr in Gottes Sinne handelt oder nicht. Und menschlich habe ich ja schon gesagt, ist es erstmal ganz vernünftig und logisch, was die Israeliten damals getan haben. Ich versuche euch das mal bildlich darzustellen. Bitte entschuldigt meine Malweise. Ich bin nämlich nicht ganz so der große Künstler. Also der Mensch denkt, ich muss nur ordentlich arbeiten. Ah, hier so, das sind ja fleißige Leute. Naja, so ähnlich. Ich muss nur ordentlich arbeiten und naja, irgendwie dann säen sozusagen. Und dann kommt raus, dass ich schön ordentlich ernten kann. Irgendwie so. Ich hoffe, ihr erkennt, dass das halt Weizen oder, na, mach mal Gerstenähren draus sind. So, also das ist die menschliche Logik, die ich glaube, jeder von uns unterschreiben würde. Wir würden es zwar nicht ganz so bäuerlich sehen wie die Israeliten damals, weil die wenigsten von uns bauen Getreide an, ab und zu noch welche Gurken oder sowas im Garten. Aber ist ja eigentlich ganz logisch. Wir schuften, wir hängen uns rein und umso mehr wir uns reinhängen und umso mehr wir säen und mehr Platz haben, umso mehr muss doch rauskommen. Und Gott sagt an der Stelle, ihr macht das echt gut, aber merkt ihr was? Bei euch kommt nicht das raus, was ihr erwartet, sondern es kommt nur irgendwie so ein klein bisschen was raus. Gerade so, dass es zum Leben reicht. Aber mehr ist es irgendwie nicht. Ja, Gottes Logik ist anders. Gott sagt, überlegt euch mal. Wenn ihr euch zuerst um mich kümmert, jetzt mache ich mal ein Symbol für Gott hier rein. Vielleicht kennt ihr das von der Trinität, so dieses Auge Gottes mit den drei Personen. Wenn ihr euch zuerst um mich kümmert, um Gott, dann müsst ihr wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen säen und vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Wir machen das mal bewusst kleiner, das Tun. Also hier wieder, ach, kleinmalen ist ja noch schwieriger. Ich hoffe, ihr erkennt noch irgendwas. Und dann kommt Segen raus. Richtig dick. Aber wichtig ist das, womit es anfängt. So, da muss ich mindestens 2 hinmalen. Eigentlich müsste ich 20 oder 50 hinmalen, aber ich glaube, das dauert mir und euch zu lang. Also da kommt so richtig dick was bei raus. Wichtig ist, dass hier vorne, und ich glaube, das muss ich größer machen. Zuerst Gott. Dann, ja, wir müssen auch noch ein bisschen was selber tun. Aber dann kommt was raus. Das ist menschliches Denken und das ist Gottes, ich würde schon fast sagen, unlogische Gleichung. Ja? Weil das ist doch nicht logisch, wenn ich zuerst viel bete oder eben, so wie bei denen, Tempelbau, dann kommt nicht automatisch hinten mehr raus. Menschlich gesehen. Das ist total unlogisch, aber bei Gott entdeckt man dieses Prinzip immer wieder. Was wäre, wenn ihr euch um Gott kümmert und dann erlebt, wie Gott sich um diesen Teil kümmert? Wie ihr nicht euch selber abrackern müsst, damit ein wenig rauskommt. Weil ihr euch nicht um Gott kümmert, also ist bei Haggai sogar sehr deutlich, weil ihr euch nicht um Gott kümmert, weil ihr euch nur selber abrackert, sorgt Gott sogar dafür, dass nicht so viel rauskommt, sondern nur so viel. Also Gott ist da an der Stelle sogar ein bisschen böse und will wachrütteln. Aber, und das ist eben das Wichtige an der Botschaft, wenn ihr mal überlegt und sagt, okay, wir fangen mit Gott an. Und das ist menschlich total unlogisch, aber wir fangen mit Gott an und setzen ihn vorne hin. Er ist der Wichtigste. Ganz vorne. Da müssen wir menschlich trotzdem ein bisschen was dazu tun. Aber dann wird Gott für Segen sorgen. Und Gott fordert hier das Volk heraus und sagt, probiert es aus, stellt mich auf die Probe, testet es, fangt an und baut beim Tempel weiter. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr die Zeit vermisst, ob ihr deswegen weniger habt oder ob ihr sogar mehr habt wie vorher. Und ganz ähnliche Worte finden wir beim Propheten Malachi, wo Gott herausfordert und sagt, bringt euren Zehnten zu mir rein und ihr werdet erleben, in mein Haus, sagt er, also in den Tempel. Also gebt die 10% von dem, was Gott euch anvertraut hat und ihr werdet merken, dass ihr dann noch immer mehr als genug habt, weil ich euch segne. Oder im Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 33, also da finden wir es dann wieder, im Neuen Testament, da steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Oder manche kennt es aus der Lutherbibel besser. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und wenn Gott damit recht hat, also mit diesem Prinzip, dann würde den meisten Ertrag bringen, der Aufbau des Tempels. Andersrum gesehen könnte man auch sagen, wo der Segen Gottes fehlt, da kann man viel Arbeit investieren und weiß trotzdem nicht, wie viel rauskommt. Also schaut mal in die Vergangenheit. Ich als Franke, man hört das ja immer wieder, denkt da sofort an Nürnberg. Nürnberg wurde von einer Person im Dritten Reich, Hitler, ganz schön kräftig ausgebaut, um es freundlich zu sagen. Sehr monumental und gigantisch. Ich weiß nicht, wer von euch mal am Reichsparteitagsgelände war. Der hatte hochtrabende Pläne, aber es lag kein Segen drauf. Und übrig sind noch viele Granitplatten, viel verfallenes Zeug, auch noch einige monströse Bauten, aber nichts wirklich Intaktes mehr. Da lag kein Segen drauf. Die spannende Frage für dich ist, fragen wir zuerst nach Gottes Plan oder erwarten wir, dass Gott meinen Plan segnet? Dass Gott meinen Plan segnet? Oder fragen wir zuerst nach Gottes Plan und gehen dann und ernten Segen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, weil ansonsten vieles Wichtige den Wichtigsten verdrängt. Das Krasse an der Stelle in Haggai finde ich jetzt, die Israeliten checken es. Die merken sofort dieses Prinzip, ja? Die Bibel berichtet da weiter. Ich will euch noch mal ein paar Verse vorlesen. Vers 12 sind wir jetzt. Zerubabel, der Sohn von Shealtiel, also Entschuldigung, die Namen stehen alle da, sowie der Hohepriester Jeschua, der Sohn von Jozadak und das ganze Volk nahmen sich zu Herzen, was Haggai ihnen verkündete. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und bekamen große Ehrfurcht vor dem Herrn, ihrem Gott. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich bin bei euch. Das verspreche ich der Herr. So sorgte Gott dafür, dass Zerubabel, der königliche Bevollmächtigte von Juda, der Hohepriester Jeschua und alle anderen aus dem Volk bereitwillig an die Arbeit gingen. Im zweiten Regierungsjahr von König Darius, am 24. Tag des 6. Monats, begannen sie den Tempel des Herrn, ihres allmächtigen Gottes, wieder aufzubauen. Krass, oder? 24 Tage, nicht mehr und nicht weniger, 24 Tage und dieses Volk hatte kapiert, wir haben es falsch gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, vielleicht hat er 24 Tage dieselbe Botschaft verkündet oder er hat sie einmal verkündet und 24 Tage lang haben die Leute drüber nachgedacht und dann gemerkt, wir probieren das mal aus. Wir probieren das mal aus und gucken, ob Gott Wort hält. Ich finde das krass, in 24 Tagen, es waren ja nicht nur eine oder zwei Leute, die es kapiert haben. Das ist ja quasi Erweckung. Ja, also da hat sich ein komplettes Stadt, eine komplette Bevölkerung in dieser Zeit umentschieden und gesagt, Gott ist uns wieder das Wichtigste. Wir ändern unsere Prioritäten. Wir verändern was in unserem Leben. Das lassen wir nicht nur Theorie sein und nette Worte, sondern das setzen wir in die Praxis um und sie packen an. Und diese Erkenntnis schafft Ehrfurcht vor Gott. Und damit fängt alles an. Zuerst ist nicht irgendein Tun, auch kein Tun für Gott, sondern zuerst ist die Erkenntnis von Gott. Zu merken, ja, er ist wirklich der Schöpfer, er ist wirklich der, dem die Ehre gebührt. Er ist das Wichtigste, der Wichtigste. Man könnte es auch anders sagen, wer sich nicht vor Gott fürchtet, der muss sich vor allem anderen fürchten. Aber wer Ehrfurcht vor Gott hat, der wird frei, weil er weiß, dass da einer ist, der sich um ihn kümmert. Auch um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie nah du Gott bist oder nicht nah du Gott bist, aber ich habe immer wieder erlebt, wie dieses Prinzip nicht nur im Alten Testament mit Israel funktioniert hat, sondern eben auch in unserem Leben. Trachte zuerst nach Gott und dann wird sich Gott kümmern. Ja, dazwischen liegt auch ein Teil, den ich tun darf. Keine Frage. Aber wenn ich mich um Gott kümmere, dann kümmert er sich um mich. Und das finde ich echt krass. Und diese Konsequenz, dieser Gehorsam sorgt dafür, dass sie anpacken. Sie nehmen sich zu Herzen. Und den Leuten war klar, da spricht jetzt nicht ein Mensch. Weil vielleicht hörst du das und denkst dir, ach, das ist der Armin. Der redet immer so. Das kannst du einfach abtun. Ja, das kannst du auch einfach abtun. Aber die Leute damals hier haben gecheckt, das sagt uns nicht dieser Haggai, sondern das sagt uns wirklich Gott. Und wenn du merkst, dass dir jetzt Gott was sagt, dann bitte tu es nicht ab, nur weil er meinen Mund benutzt hat. Weil ich weiß, Gott redet auch heute noch. Und wenn du merkst, dass Gott in dein Leben spricht, dann tust du dir was Gutes, wenn du auf ihn hörst. Wenn du dir das zu Herzen nimmst. Auch wenn es dann vielleicht schwierig ist, was im Leben zu ändern. Für die Israeliten war das sicher auch herausfordernd, ihr Leben da erstmal komplett zu ändern. Aber diese Heiligkeit Gottes, die lässt uns immer wieder, also mir zumindest, so einen Schauer runterlaufen über den Rücken. Wenn ich checke, wer Gott ist, dann lässt mir das immer wieder so eine Heiligkeit runter, einen Schauer runterlaufen und ich denke mir, wow, ich darf in die Nähe dieses Gottes kommen, überhaupt. Er interessiert sich für mich. Ich bin für ihn nicht nur irgendein Staubkorn, sondern ein wertvoll geachtetes Kind. Was für ein Geschenk und was für ein Privileg. Und in den Momenten steht mir oft der Mund offen, weil ich nicht weiß und weil ich es kaum kapieren kann. Er kommt mich, der mich einfach vernichten könnte. Und da entsteht Ehrfurcht und Gott nutzt diesen Moment und setzt auch schon damals seinen Geist. Wir nennen ihn den Heiligen Geist. Nächste Woche ist Pfingsten, ja? Wir feiern, dass der Heilige Geist hier ist, in diese Leute, so wie er über Pfingsten ihn auch in uns gesetzt hat. Und dann eben tun nicht mehr wir, sondern Gott tut durch uns. Im Philipperbrief steht da auch eine Stelle, da steht, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und als das passiert, arbeiten die Israeliten fröhlich vor sich hin. Und ganz selbstverständlich schildert es dann Haggai, sie begannen den Tempel des Herrn, ihres allmächtigen Gottes, wieder aufzubauen. Ich habe euch das ja gerade schon vorgelesen, ja? Wahnsinn, oder? Wie geht's euch, wenn ihr diesen Text hört? Oder vielleicht schlägst du auch mal deine Bibel auf. Haggai, Kapitel 1 war das alles. Und schaust mal rein und liest das. Ganz selbstverständlich machen das die Israeliten. Ich wünsche mir, dass das in Deutschland passiert. Hier in Königsbrunn bei uns. Wie Menschen merken, da gibt es neben all dem Wichtigen auf dieser Erde den Wichtigsten da oben. Und der ist der Allerwichtigste. Und wie er dann Menschenherzen verändert in Tagen, Stunden, Minuten und damit Prioritäten neu geordnet werden. Wie Gott wieder das Wichtigste wird. In einem Land, das Gott noch irgendwo gelten lässt, teilweise schon total abgeschrieben hat. Das ihn immer wieder degradieren will, so als Schoßhündchen. Wenn er nach unserer Pfeife tanzt, dann darf er ein bisschen Gott sein. Ich habe Sehnsucht danach, dass wir alle wieder ganz neu kapieren. Er ist der Wichtigste. Er greift ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Willst du das auch, dass wir das erleben? Willst du das auch? Dann fang an, dem Wichtigsten den Platz zu geben, der ihm gehört. Das muss ich mir selber auch immer wieder klar machen. Welchen Platz gebe ich Gott? Darf er im Mittelpunkt stehen oder will ich alleine losmarschieren? Ich wünsche mir und bete, dass wir Erweckung erleben dürfen, so wie Haggai damals Erweckung erlebt hat. Dazu braucht es vielleicht auch den Mut, nicht nur vielleicht, den Mut, dass wir diese Botschaft weitergeben. Lasst uns gemeinsam als Boten Gottes in diesem Land unterwegs sein. Einem Land, das sich abmüht, äußerlich reich ist, aber innerlich arm. Einem Land, das äußerlich reich ist, und das sind wir in Deutschland, aber innerlich arm. Wir kapieren oft das Wichtigste nicht. Und wenn das Nicht-Wichtigste den Wichtigsten verdrängt, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn vieles schief geht. Ich bin gespannt, wie Gott hilft, wie er ermutigt und leitet uns und wie dann wieder der Wichtigste das Wichtigste wird. Der Tempelbau damals ging auch nicht von heute auf morgen. Der hat noch Jahre gedauert. Und es waren einfache Leute mit einfachem Baumaterial. Aber Gott hat sich darüber gefreut und Segen geschenkt. Das ist der Schlüssel. an Gottes Segen ist alles gelegen. Manch Älterer nutzt diesen Spruch relativ oft und ich finde ihn, er trifft den Nagel auf den Kopf. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir können uns echt abrackern, ohne dass was passiert. Ich zeige euch das nochmal hier. Ja, also wir können uns abrackern und oft kommt nur so viel bei raus. Aber wenn wir uns um Gott kümmern und er segnet, lasst euch überraschen, dann kommt was bei raus. Das ist der Schlüssel und Haggai 2, Vers 19 bringt es auf den Punkt. Doch von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Gott sagt es. Doch von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Ich wünsche mir, dass wir das genauso erleben. Und frag dich, willst du dafür Gott wieder den Wichtigsten in deinem Leben sein lassen? Das Wichtigste überhaupt und alles andere unterordnen. Ist herausfordernd und täglich neue Entscheidungen. Aber ich weiß, dieses Prinzip von damals gilt auch heute noch. Gott segne ich, das hat Israel erlebt und es werden auch wir erleben. Amen.